Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass Menschen, die absolut keine Leistung gebracht haben, die keinen Beitrag geleistet haben, um einen sportlichen Erfolg zu erreichen, sich so freuen, als ob genau sie diesen Erfolg errungen hätten. Wenn dann in Medien gesagt wird, wir sind das und das, wir haben das und das erreicht, und ich jedes Mal ja instinktiv den Kopf schüttle und sage, nein, wir haben das nicht erreicht, sondern es haben diejenigen erreicht, die ganz konkret an einem Erfolg mitgearbeitet haben. Aber trotzdem findet genau dieser Identifikationsprozess statt. Das ist erst einmal zu konstatieren, festzuhalten. Aus individuellen Leistungen, sei es von Einzelsportlern, bei Olympiaden, sei es von Mannschaften, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, also bei internationalen Wettbewerben, aus individuellen Leistungen wird ein Kollektivbewusstsein gewonnen. Ein Wir wird konstruiert. Das funktioniert. Das ist das Verrückte daran. Dieses Konstrukt ist wirklich. Es wirkt. Es hat Auswirkungen nicht nur auf das individuelle Selbstbewusstsein von Menschen, die dann dastehen und jubeln und meinen, sie hätten eine Leistung vollbracht, obwohl sie nichts anderes getan haben, als dazustehen und zu jubeln. Und zwar möglicherweise noch vor einem Fernseher oder einer Leinwand, also weit weg vom Geschehen, also nicht mal als direkt wahrnehmbare Unterstützung eines Teams. Und das Ganze funktioniert auch in der Außenwahrnehmung, wie jetzt medial vermittelt wird, dass sich durch das Auftreten der Auswahlmannschaft des Deutschen Fußballverbandes, der Männerauswahlmannschaft des Deutschen Fußballverbandes, das Deutschlandbild in anderen Ländern verändert habe. Ich finde das schön, ich finde das angemessen, dass es so ist. Aber auch hier zeigt sich, dass sich das Bild eines Landes, das in den Köpfen von Menschen in anderen Ländern verankert ist, ein Konstrukt ist. Übrigens auch umgekehrt, unsere Bilder von anderen Ländern sind auch Konstrukte, die mit der Wirklichkeit vor Ort wohl weit weniger zu tun haben, als wir in der Regel annehmen. Das nennt man dann Klischees, das nennt man Vorurteile. Klischees und Vorurteile sind es, die unsere gesellschaftlichen Konstrukte bezüglich andere Nationen beschreiben. Das ist ein Prozess, der nicht neu ist. Solange sich Menschengruppen von anderen Menschengruppen absetzend als eine Einheit verstehen, gibt es solche Klischees über andere Menschengruppen. Man lese nur Cäsars Gallischen Krieg. Man lese die antiken Geschichtsschreiber und man wird ganz schnell feststellen, dass es bis zu den Griechen zurückgeht, aber noch weiter zurück, dass ein kollektiviertes Wir-Gefühl von Menschen, die sich zusammengehörig fühlen, wir sprechen heute von Stämmen, von Nationen, von Völkern, dazu führt, dass eine Abgrenzung von anderen Stämmen, Nationen und Völkern stattfindet, die dann in Klischees mündet. Das Ganze bricht dann auf, wenn eine Gruppe, die sich als zusammengehörig fühlt, damit zu tun hat, dass es Zuwanderung gibt. Auch ein Phänomen, das es seit Jahrtausenden gibt. Eines der berühmtesten in der Geschichte ist wohl die Völkerwanderung, die zu einer ganz großen Durchmischung auch der Völker, da haben wir wieder diesen Begriff, in Europa führte und auch darüber hinaus. Dann geht es um Integration. Dann bildet sich im Grunde aus diesen unterschiedlichen Gruppen wiederum wenn es gut geht, das Gefühl einer kollektiven Zusammengehörigkeit, die sich wiederum von anderen Gruppen abgrenzt. Ja, und dieser Prozess wird im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen und im Rahmen von Kriegen sehr deutlich sichtbar. Die Parallele zwischen Sport und Krieg wurde schon von Literaturnobelpreisträger Elias Canetti, seinem Band Masse und Macht, gezogen. Diese Parallele wurde schon von der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in ihrem Theaterstück Sportstück gezogen. Auch wenn ich bei dieser Parallele gewisse Bauchschmerzen habe, beschreibt sie dennoch das Phänomen der Konstruktion eines kollektiven Wirs, das im Rahmen solcher Handlungen wirklich ist, also Wirkung zeigt. Und so ist es dann logisch, dass Vertreter einer solchen sich als Gruppe, die sich von anderen Gruppen abgrenzend definiert, sehenden Gemeinschaft in einem solchen Prozess aktiv zeigen. Es sind dann oft die Politiker, die diesen Identifikationsprozess nutzen, aber auch verstärken. So haben wir bei der jetzt zu Ende gegangenen Fußball-Weltmeisterschaft gesehen, dass die Bundeskanzlerin in diesem Rahmen der kollektiven Wir-Konstruktion auf das Boot aufgesprungen ist. Und noch extremer haben wir das gesehen, als in der Abschlusspressekonferenz des Deutschen Fußballverbandes, der neu gewählte Bundespräsident Christian Wulff aufgetreten ist und dort ganz klar die Verknüpfung zwischen Sport und Nation gezeigt hat, indem er dort verkündete, welche nationalen Auszeichnungen er dem Bundestrainer und der Mannschaft des Deutschen Fußballverbandes zukommen lassen möchte. Der Bundestrainer soll das Bundesverdienstkreuz bekommen, die Fußballspieler das silberne Lorbeerblatt, die wohl höchste Auszeichnung für Sportler, die Deutschland kennt. Soziologisch betrachtet ist hier also dieser Prozess der Gleichsetzung von Sport und Nation logisch fortgeführt. Allerdings auch mit der kleinen Irritation, dass das Ganze vor einer Wand voller Werbeanzeigen von Sponsoren des Deutschen Fußballbundes stattfand. Das heißt, die Werbeschriftzüge der entsprechenden Unternehmen sind nun mit einem Auftritt des deutschen Bundespräsidenten assoziiert. Ich versuche das nur zu beschreiben. Ich habe dazu eine Meinung, aber die möchte ich hier jetzt nicht kundtun, weil ich denke, dass jeder dazu eigene Gedanken formulieren kann und soll. Es war eine Form von Kulmination des Ganzen, was in den letzten Wochen stattgefunden hat. Sportler, Vertreter eines Sportverbandes, der Bundespräsident und die Schriftzüge von großen Unternehmen zusammengefasst. Das war sozusagen der Kristallisationspunkt, der sehr deutlich macht, worum es bei einem solchen Wettkampf geht. Es geht um den Sport, Gott sei Dank, es geht noch um den Sport, also um die Auseinandersetzung, das Kräftemessen, das Streben nach Erfolg, ein Grundstreben des Menschen, wenn ich das richtig sehe. Es geht um Geld. Deshalb die strengen Regeln bezüglich Werbung, die von der FIFA aufgestellt werden. Es geht um sehr, sehr, sehr viel Geld. Und niemand, der an dem Erfolg dieser Fußballmannschaft, des deutschen Fußballbundes beteiligt war, also im Trainerstab oder bei den Spielern, verdient wenig. Abgesehen davon haben einige Spieler im Rahmen dieses Turniers ihren Marktwert wahrscheinlich doch deutlich nach oben geschraubt. Also es geht um die sportliche Auseinandersetzung, es geht aber auch um das Zusammenspiel von Sport und Geld, um das Aufspringen von Sponsoren auf den Imagezug, auf dem Zug des Images, auf den Zug des Imagegewinnes, der durch ein solches sportliches Großereignis möglich ist. Und der dritte Punkt, die Politik, die hier ins Spiel kommt. Das Ganze hat sich auf der DFB-Pressekonferenz heute in einer Einheit präsentiert und somit sehr ehrlich. Es ist genau dieses Zusammenspiel von Interessen, das bei solchen Großereignissen eine Rolle spielt. Und die Fans, diejenigen, die dieses Wir konstruieren, das dann ganz gerne vereinnahmend auf die gesamte Bevölkerung übertragen wird, spielten in dieser Pressekonferenz nur in der Äußerung quasi der Prominenten, die dort saßen, eine Rolle. Die Fans sind im Grunde immer nur Beiwerk. Um sie geht es nicht. Direkt. Um sie geht es nicht direkt. Sie gehören dazu. Ohne sie funktioniert dieses ganze Konstrukt nicht. Aber sie sind eher die Objekte, nicht die Subjekte in diesem Spiel. Die Subjekte sind die Spieler, diejenigen, die die Spieler betreuen, diejenigen, die als Sponsoren auftreten, auch wenn diese mehr in Schriftzügen als in Personen auftreten, und die Politiker, die als Subjekte auftreten. Klar, als Repräsentanten des Volkes, aber die Fans selbst werden zu Objekten der Kameras, die sie einfangen, wenn sie kollektiv jubeln, der Wirtschaft, die hofft, dass in diesem Rahmen ganz bestimmte Produkte gut verkauft werden, und auch der Politik, die eine solche sportliche Veranstaltung nutzt, und das funktioniert ja auch, um zumindest kurzzeitig das eigene Image in diesen Rahmen des positiven Images mit einzufügen. Und der letzte hier zu nennende Mitspieler in diesem Zusammenhang gesellschaftlicher Konstruktion von Identität sind die meisten Medienvertreter. Das wird besonders dort bitter, wo es sich um Journalisten handelt, deren Aufgabe ja durchaus ist, an einem Meinungsbildungsprozess beteiligt zu sein, der denjenigen, die ihre Produkte rezipieren, die Möglichkeit gibt, zu einem eigenständigen Schluss zu kommen, zu einer eigenständigen Position. Gerade im Rahmen solcher sportlicher Großveranstaltungen beobachte ich, dass in vielen, nicht in allen, in vielen Medien die Analyse relativ kurz kommt oder aber sehr affirmativ ist. Also grundsätzlich das, was da stattfindet, gut heißt, positiv bewertet und dann Detailanalysen liefert. Also wie war ein Spiel? Tiefergehende Analysen muss man dann schon eher suchen, Und ich glaube, man findet sie eher im wissenschaftlichen Bereich, Sportsoziologie oder überhaupt in der Soziologie, vielleicht auch in der Politikwissenschaft. In Zeitungen und im Radio relativ selten. Es gibt sie, aber wie gesagt, relativ selten. Ich müsste mich jetzt auf die Suche machen, ob es im Rahmen dieser WM oder wo es im Rahmen dieser WM diese kritischen Stellungnahmen gab. Kritisch jetzt nicht im Sinne von ablehnend, sondern im Sinne von neutral analysierend. Ausgehend von ganz bestimmten auch Theoriemodellen, wie zum Beispiel in dieser Podcast-Folge ausgehend vom Konstruktivismus. Die Aufgabe von Journalisten ist es, dazu beizutragen, dass objektive, soweit objektive Meinungen möglich sind, objektive Meinungen gebildet werden können. Dazu gehört, glaube ich, durchaus auch eine Beschreibung von Zusammenhängen, wie ich sie hier in dieser Podcast-Folge versuche. Diese Zusammenhänge existieren, sie sind da, Punkt. Damit ist auch keine Bewertung ausgesprochen. Ich glaube sogar, die Zusammenhänge gehören zum Spiel der Identitätsbildung eines Kollektivs dazu. Also ich lehne die jetzt nicht in irgendeiner Form ab oder sage, das ist schlimm, dass das passiert. Ich beobachte nur, dass es passiert. Wie man dazu steht, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem jeder und jede selbst zu einer Positionierung gelangen muss. Ist das etwas, was notwendig ist und von daher auch gut? Ist etwas, was gefährlich ist? Je nach unterschiedlicher politischer Einstellung wird man zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Diese möchte ich hier nicht vorwegnehmen. Diese soll jedem selbst überlassen werden. Und wie gesagt, man kann es als eine reine Beschreibung von Prozessen, die so stattfinden, sehen. Man kann aber im Prinzip mit dem, was ich hier beschreibe, verbunden auch ja, den Untergang des Abendlandes verbinden. Je nachdem, wie man es halt will. Und dieser Frage muss man sich natürlich auch stellen. Was willst du mit einer Meinungsorientierung, mit einer eher Meinungsäußerung erreichen? Und gerade im politischen Zusammenhang, ich erlebe das hier in der Stadt, in der ich gerade bin, in Bremen, gibt es da zum Teil doch recht extreme Positionierungen, die mir auch nicht in allen Fällen rational, argumentativ darlegbar scheinen. So, das war jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Holz zum Nachdenken. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere sich von diesem Buch zum Nachdenken anregen lassen würde und die Ergebnisse dieses Nachdenkens irgendwie kundtut. Sei es in Form eines Kommentars, sei es in Form eines Antwortbuchs, sei es in Form eines Blog-Eintrages. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, über das man diskutieren kann. Trifft meine Analyse überhaupt zu? Oder habe ich Dinge übersehen oder habe ich Denkfehler drin? Wenn sie zutrifft, was kann man daraus folgern? Wenn sie nicht zutrifft, wie könnte sie aussehen? Und so weiter. Also, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. So viel für jetzt. Mehr dann demnächst. Ciao.